Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgeforscht. Eine Folge, die Sie ganz, ganz, ganz bestimmt nicht verpassen wollen und wo Sie schon ein bisschen kribbelig werden, alleine bei dem Gedanken daran, sie verpassen zu können. Wir sprechen nämlich über Fear of Missing Out, abgekürzt FOMO. Und dafür, wie immer, zur Stelle, um uns alle zu erleuchten, ist der Professor Dr. Helge Thiemann. Hallo Helge.
Hallo, ich grüße dich und euch und freue mich, dabei sein zu können. Und komme gerade von meinem nicht vorhandenen Facebook-Profil, weil ich wollte nicht verpassen, was da meine Freunde so alles tun.
Genau, ja. Und schaust auch obsessiv regelmäßig nach, weil sobald du irgendwie das Gefühl hast, da könnte irgendwas vonstatten gehen, was dir entgeht, ja, dann kriegst du ja ein flaues Gefühl im Magen, oder?
Naja, man stelle sich vor, da passiert was außerhalb der Welt und ich bin nicht dabei. Ja. Also wo kämen wir da hin? Ja, also meine Studierenden, die finden das manchmal etwas komisch, wenn ich mitten im Satz aufhöre und sage, jetzt muss ich mal kurz hier was checken, ja. Aber die machen das ja auch ständig und insoweit denke ich, ist Waffengleichheit, ja, also passt schon.
Der Begriff, über den wir heute sprechen, das ist was, das ist mir in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten schon begegnet. Es erscheint mir eine Art Modewort zu sein, was so Pop-Science und Psychologie angeht. Das muss in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht in den letzten wenigen Jahren irgendwo in das kollektive Bewusstsein gespült worden sein. Weil einfach sich diese Häufung für mich meistens dadurch erklärt, dass sowas irgendwo mal durch Medien gelaufen ist. Ich habe gehört, dass es so eine Fear of Missing Out gibt, die instrumentalisiert werden soll zu Marketingzwecken, indem eben zum Beispiel die Veröffentlichung eines neuen Spiels als eine Art Event inszeniert wird. Irgendetwas, wo dann die ganze Welt daran teilhat und dass dann Leute da sitzen und sagen, wenn ich an diesem popkulturellen Ereignis nicht teilnehme, dann bin ich außen vor. Und dass das dadurch instrumentalisiert wird, Leute zu einem Kauf zu bewegen. Ich habe es aber auch gesehen schon in Bezug auf Clickbait, dass die Leute sagen, diese Clickbait-Strategien, dass irgendeine weltbewegende Neuigkeit oder ähnliches in der Headline angerissen oder impliziert wird, dann aber entscheidende Informationen fehlen und die Leute dann klicken, weil sie wissen wollen, was denn da jetzt tatsächlich Sache ist, dass das auch irgendwie diesen Fear of Missing Out-Effekt benutzt. Und dann ist es mir auch noch begegnet in dem Kontext, dass es irgendwo so ein bisschen um Spieler-Communities, Online-Games und ähnliches ging, wo in Online-Spielen ja häufig sogar ein bisschen damit geworben wird, das ist eine so lebendige Welt, da dreht sich die Erde, diese virtuelle Kugel immer weiter, selbst wenn du ausgeloggt bist und dass gerade dieser Effekt, dass das nicht stillsteht, diese virtuelle Welt, dass dort weiterhin Ereignisse geschehen, dass dort weiterhin vielleicht auch Freunde und Bekannte unterwegs sind und spielen und einen Spielfortschritt erzielen oder Dinge erleben, an denen ich dann wiederum nicht teilhabe, dass das diese Angst auslöst, dass da irgendwas ist, was ich verpasse, was dann zu einer Art sozialer Ausgeschlossenheit führt. So, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Helge, dass du mir jetzt erstmal sagst, dieser Begriff, soweit er denn irgendwo in der Wissenschaft verankert ist, was soll er denn tatsächlich bezeichnen? Was bedeutet es und beschreibt es denn?
Also es ist tatsächlich ein Begriff, der meinen Recherchen nach tatsächlich auch nicht so wahnsinnig alt ist. 1996 wurde der gefunden und tatsächlich auch im Bereich Marketing, ist auch in so einer Brand-Journal veröffentlicht worden, damals erstmals. Und zwar als Resultat von Interviews, die ein Werbemensch mit zu Bewerbenden gemacht hat. Also das macht man ja mal, Fokusgruppeninterviews und so weiter und so fort, wie kommen bestimmte Strategien an. Und da ist ihm das wohl aufgefallen, dass das geäußert wurde von damaligen Teilnehmern. Und das hat tatsächlich relativ großen Widerhall, gerade auch im Bereich Werbung gehabt. Es gab auch viele Werbemaßnahmen, die entsprechend sich dann positioniert haben. Zum Beispiel gab es von AT&T eine, also dem amerikanischen Telekommunikationsunternehmen, eine Kampagne, die, da ist der Name quasi Programm, Don't Be Left Behind. Ja, also verpassen, werde nicht zurückgelassen. Du wirst ganz alleine, wenn du jetzt nicht teilhabst an dem, was wir hier tun. Und das haben sehr viele andere.
Anschluss verlieren.
Genau. Genau.
Ja, ist ja eine Telekommunikationsfirma. Anschluss verlieren wäre jetzt als deutsche Übersetzung fantastisch. Ne? Ja, Telefonanschluss.
So. Ah, okay. Ja. Genau, es geht um den sozialen Anschluss natürlich. Und genauso gab es eine Smirnoff-Kampagne, die sich dann betitelt hat, wenn du jetzt nicht hier bei diesem unglaublichen Nightlife-Projekt mit dabei bist, wo zur Hölle bist du gewesen? Ja, du musst das mitgemacht haben, ansonsten kannst du dich direkt nicht mehr an das Tageslicht trauen. Und das scheint ja ganz gut funktioniert zu haben, auch im deutschsprachigen Bereich. Wenn ich zurückblicke, gab es schon sehr viele, insbesondere Handyunternehmen, die halt mit dieser Möglichkeit, du kannst ständig mit anderen in Kontakt stehen, du kannst ständig deine neuen Erlebnisse posten und die dann können auf der halben Welt kann dein, keine Ahnung, Soldatenfreund, den du hast, kann die Geburt deines Kindes mitverfolgen. Das ist zumindest das, was mir gerade vor Augen steht als Werbemaßnahme, was mal gemacht wurde. Und es ist auch in der Wissenschaft aufgegriffen worden, das aber erst in den letzten 5, 8 Jahren zunehmend zumindest. Auch in der Psychologie gibt es eine deutlich ansteigende Zahl von Studien, die sich mit eben diesem Phänomen beschäftigt. Es gibt aber ein Stück weit, so habe ich es zumindest wahrgenommen, nicht gelesen, aber das ist meine Interpretation, ein Stück weit eine Lücke, was die Interpretation und die Definition anbelangt. In allen Studien, die ich gelesen habe, ging es insbesondere um das Soziale. Also aus dem Jahr 2013 gibt es eine besonders markante Studie, auf die viele auch rekurrieren bzw. verweisen. Und die hat nicht nur eine Messmethode dargestellt, einen Fragebogen dazu, sondern die haben auch eine Definition da gemacht, die letztlich übersetzt heißt, große Sorge darüber, dass andere belohnende Erfahrungen machen könnten, die man selbst verpasst. Jetzt durch mich frei übersetzt. Und wenn man aber dann FOMO in anderen Internetressourcen nachguckt, die jetzt nicht speziell Journalartikel sind, sondern einfach Spiegelartikel oder woanders, wo das Thema auch durchaus aufgegriffen wird, dann geht dieser soziale Aspekt auch auf, aber es kommt noch etwas Wichtiges hinzu, nämlich es geht nicht nur um das Soziale, sondern auch etwas, was dir einfach persönlich wichtig sein könnte, völlig unabhängig von anderen. Das darfst du auch nicht verpassen. Na, also jetzt, wenn du der einzige Mensch auf der Welt spielst, der jetzt, keine Ahnung, Path of Exile spielt, kein anderer um dich herum spielt es, aber du müsstest jetzt die neue Liga mitbekommen oder das, was da passiert, ne, dann wäre das quasi aus der rein wissenschaftlichen Psychologie-Definition eigentlich keine Frage von FOMO. Allerdings für die breitere Definition dann schon.
Ich würde vermuten, dass das mit dem sozialen Aspekt auch das ist, was im Kern interessant und relevant ist, weil es geht ja offensichtlich darum, zumindest jetzt auch in dem Kontext, wie es vielleicht für uns relevant ist, wie das als Marketingstrategie und damit auch in gewissem Maße natürlich zur Manipulation ausgenutzt werden kann. Und wenn es nur darum geht, dass es mir persönlich wichtig ist, dann heißt es ja, dass ich schon grundlegend irgendwo ein starkes Interesse an dem Gegenstand haben muss, der da beworben wird. Und wahrscheinlich muss man dann jetzt gar nicht mehr sich allzu clevere Strategien einfallen lassen, um mich dazu zu bewegen, mir irgendeine Information anzusehen, also irgendeine Werbepropaganda, sondern dann bin ich schon interessiert. Dann geht es eher darum, wie erreiche ich diese Menschen, dass die das mitkriegen, dass es was Neues gibt. Mhm. Aber das andere ist ja interessant, weil ich vielleicht aufgrund von einem sozialen Druck dann geneigt bin, an irgendetwas teilzunehmen oder irgendein Produkt zu kaufen, das ich vielleicht ohne diese Maßnahme nicht oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit gekauft hätte.
Mhm. Genau, letztlich ist das Ziel. Das sieht man ja in sehr vielen Bereichen, dass zum Beispiel ein Zeitdruck aufgebaut wird. Oder es wird gesagt, dieses Produkt kannst du nur innerhalb der Zeitperiode XY erwerben und danach nie wieder. Das macht zum Beispiel Path of Exile so. Es gibt bestimmte Ausrüstungsgegenstände bzw. kosmetische Gegenstände, die gibt es nur eine Zeitspanne und dann sind sie für immer weg. Und das heißt, wenn du die einfach geil findest, dann musst du die irgendwann jetzt kaufen. Ja, und dann kriegst du natürlich auch Hinweise, dass es jetzt in einer Woche aus dem Store geht und so weiter und so fort. Oder auch die ganzen Steam-Sales. Und es gibt da wahrscheinlich keinen Zeitpunkt auf der Welt, in dem nicht irgendwo ein Sale von irgendeinem Computerspielvertrieb ist. Nichtsdestotrotz sind die immer alle zeitlich gebunden und man wird immer darauf hingewiesen, dass es jetzt nur noch 48 Stunden sind. Und insoweit, das erzeugt halt einen gewissen Druck. Naja, jetzt muss ich mir darüber Gedanken machen, wenn ich es jetzt verpasse, dann kriege ich es vielleicht nicht mehr oder nicht mehr so günstig und nicht mehr so gut und vielleicht ist es doch ganz cool. Das heißt, wenn man diese breite Definition nimmt, wird dadurch natürlich schon ein gewisser Druck, etwas zu verpassen und vielleicht nicht mehr anschlussfähig zu sein oder eine interessante andere Sache nicht mehr zu erleben oder nicht mehr in der Form erleben zu können, wird dadurch natürlich getriggert. Und man sieht es, glaube ich, daran, dass es funktioniert. Mein Pile of Shame ist, das lässt sich ja über Steam jetzt ausrechnen, zwischen 500 und 1000 Stunden groß. Also ich befürchte, und er wird Tendenz eher steigend statt abfallen. Ne? Also man, das hat ja wahrscheinlich fast jeder, der diesen Podcast hört, dass der Pile of Shame einfach riesig und gewaltig ist. Und man kauft sich Spiele, obwohl man ziemlich genau weiß, die werde ich bei Lichte besehen wahrscheinlich nicht spielen. Und wenn überhaupt, dann eine halbe Stunde, um mal reinzuschnuppern.
Mhm. Wobei natürlich jetzt bei Steam inzwischen mit der halben Stunde, da kannst du es dann theoretisch refunden. Der Pile of Shame wächst in vielen Fällen durch Bundles. Also wo man halt einfach in Kauf nimmt, dass da zwei, drei andere Titel mit dabei sind, von denen man schon weiß, dass man kein Interesse daran hat, aber es geht eigentlich um zwei, drei andere, die ebenfalls auch enthalten sind und so weiter und so fort. Das Interessante ist aber natürlich tatsächlich, also das ist ein gutes Beispiel, wo tatsächlich der soziale Aspekt dann vielleicht wegfällt und wo man tatsächlich aber auch vielleicht noch von diesem, wo man zumindest der Begriff erscheint immer noch passend. Ne? Es geht immer noch um die Angst davor, dass man eine günstige Gelegenheit versäumt in diesem Falle. Ne? Dieser Steam Sale, der läuft ein paar Tage und man denkt sich so, wenn ich das Ding würde ich jetzt normalerweise nicht kaufen. Ich habe gerade was, das ich eh schon spiele. Ich bin eigentlich versorgt. Aber was, wenn es in zwei Monaten sitze ich auf dem Trocknen und dann würde ich mich doch freuen, wenn ich das schon in der Hinterhand in der Bibliothek hätte. Aber dann ist es nicht mehr im Sale. Und man kennt sich ja auch, sobald man das im Sale mal gesehen hat für 40% weniger, dann fällt es einem umso schwerer hinterher, es dann trotzdem für den Vollpreis zu kaufen. Weil man da sitzt und sich denkt so, ja du Trottel, du hattest das, es war schon mal viel günstiger. Das machst du jetzt nicht, das ist ja blöd. Ne? Dann, das ist ja dann auch das ultimative Eingeständnis, dass man diese günstige Gelegenheit versäumt hat. Und dann kommt es auch zu so Vorratskäufen, weil man denkt, jetzt ist halt einfach nur dieser Preisrabatt ist halt gerade so groß, das sollte ich jetzt schon mal hamstern.
Mhm. Genau. Ja, und die Annahme ist, FOMO ist ein Grund, warum die Menschen sich so verhalten, wie sie es halt eben tun und hamstern und Dinge kaufen, die sie ansonsten vielleicht gar nicht bräuchten.
Ja. Ich glaube, das ist natürlich aber auch wahrscheinlich das, was weniger eine neue Erkenntnis ist, dass so eine Art künstliche Verknappung, sei es von Zeit oder eben von der Anzahl von Produkten, dass das eine effektive, häufig angewandte Verkaufsstrategie ist, das wird den wenigsten Leute da draußen überraschen, weil das kennt man ja seit 100 Jahren, ne? Auch so mit Limited Editions und sowas. Das ist ja im Grunde genommen dann auch das ein ähnlicher Mechanismus, dass man sagt, so hier guck mal, von diesem Nike-Sneaker haben wir nur 2000 gemacht. Warum? Weil wir als Milliardenunternehmen nicht in der Lage wären, davon auch 20.000 zu produzieren. Nein! Ja? Sondern auch deswegen, weil wir halt quasi diese künstliche Exklusivität erschaffen wollen und weil es irgendwie quasi dann auch noch nachgelagerte Werbeeffekte hat, wenn irgendein Nike-Sneaker dann hinterher auf eBay für $5.000 vercheckt wird und dann irgendwelche Webseiten darüber berichten, wie verrückt die Leute sind, weil sie sich diese Schuhe dann für diesen Preis gekauft haben. Und dann sitzt da irgendwo ein Marketingmanager und streicht sich mit so einem verschlagenen Blick seinen Fu Manchu-Bart.
Genau. Ein anderer Aspekt, den ich auch noch wichtig finde, wo FOMO eine Rolle spielt, ist mit, also was am häufigsten zu sehen ist, ist letztlich die Reaktion, Menschen kommen in Situationen, wo es nicht angebracht ist, nicht von ihrem Smartphone los. Beispielsweise als Fußgänger, beispielsweise als Autofahrer, beispielsweise in Vernachlässigung ihres sonstigen Familienlebens aus irgendwelchen Spieleforen, weil jetzt gerade die neue Hearthstone-Erweiterung erschienen ist und man möchte auf dem neuesten Stand bleiben und sich mit seinen Kollegen darüber austauschen. Und das ist schon etwas, wo FOMO eine Rolle spielt, wo es auch untersucht wurde und untersucht wird und wo es tatsächlich auch eine relevante Gefahr in Anführungsstrichen ist. Für die Betroffenen, wie aber auch letztlich für die Menschen, die dann vielleicht übersehen werden bei der Autofahrt.
Ja, das ist aber dann jetzt wahrscheinlich nämlich der, sag ich mal, interessantere Bereich, wo wir jetzt nämlich reinkommen, in Situationen, wo zusätzlich noch über soziale Konstellationen ein besonderer Druck aufgebaut wird. Sei es eben, dass man Angst hat, was zu verpassen, was vielleicht dann nicht mehr unter diesen FOMO-Begriff fällt, ist aber auch sicherlich ein relevanter Faktor, ist natürlich auch, dass Reaktionszeiten, die heutzutage von einem teilweise erwartet werden, so geschrumpft sind, dass man manchmal auch denkt, ich muss das jetzt beantworten, Ne? Man sieht ja inzwischen auch in all den Messengern wie WhatsApp und so, wenn so eine Meldung zugestellt oder sogar gelesen wurde. Und dann hast du diese Meldung angeschaut und du weißt, auf der anderen Seite sitzt jemand, der weiß jetzt, du hast das gelesen. Und wenn du dann aber erst in einer Stunde antwortest, je nach ne, sozialer Konstellation, kann man dann denken so, ja, das ist ja dann unhöflich oder das sieht dann aus wie so mitten im Anruf weggedrückt sozusagen. Also da gibt es noch andere soziale Zwänge, die jetzt vielleicht nicht notwendigerweise zu diesem Begriff gehören, die aber wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass Leute sagen so, ich will das immer sofort sehen und ich will auch immer sofort darauf reagieren.
Ja, wobei theoretisch, wenn man sein Handy gar nicht hätte oder nicht drauf gucken würde, dann würde der andere ja auch nichts vermissen, weil er würde ja an dem nicht blauen Häkchen, jetzt bei WhatsApp geblieben, sehen, der hat es noch gar nicht entgegengenommen. Und dafür gibt's ja auch manchmal Gründe, warum das so sein kann. Und insoweit bringen sich die Leute ja selbst in die Situation durch ständige Gucken. Jetzt hat's vibriert, oh, was ist denn das, ne? Was könnte das wohl sein? Jetzt verpasse ich irgendwas ganz Spannendes, dass sie in Zugzwang gesetzt werden. Ne?
Ja, es könnte ja auch eine wirklich wichtige Mitteilung sein, ne? Deine Frau könnte dir ja geschrieben haben, das Haus brennt, die Kinder sind weggelaufen und die Katze guckt auch schon skeptisch.
Und ja, und ich habe einen neuen. Ja, genau. Ja. das stimmt. Das könnte so sein, aber in wie viel Prozent der Fälle ist das so?
Ja.
Und will ich es dann wirklich sofort wissen? Jede gewonnene Minute, die ich nicht weiß, ist doch eine glückliche Minute.
Das stimmt natürlich. Aber ist das tatsächlich dann noch das, worüber, was wir meinen, wenn wir dieses Fear of Missing Out behandeln, dass ich Angst habe, es könnte ja eine wichtige Nachricht dazwischen sein, auch wenn mir rational schon klar ist, dass die Chance vielleicht 1:20 ist oder sowas, dass das tatsächlich etwas ist, das relevant ist, dass ich wirklich jetzt sofort wissen möchte oder sollte und das vielleicht sogar auch eine schnelle Reaktion erfordert.
Nee, also das, ich kann nur noch mal gerne sagen, die Sorge darüber, dass andere belohnende Erfahrungen machen könnten, die man selbst verpasst. Mhm. Und wenn man jetzt weiß, meine Mutter oder ein naher Angehöriger ist im Krankenhaus und ich erwarte irgendwann einen Anruf, dann ist das kein FOMO, wenn man ständig auf sein Handy guckt. Oder das ist logisch, auch wenn man jetzt Sorge hat, dass tatsächlich diese Ereignisse, die du gerade skizziert hast, mit alles geht den Bach runter, wenn die eintreten könnten, das wäre kein FOMO, sondern es wäre ja möglicherweise eine berechtigte Sorge oder vielleicht auch eine übersteigerte Sorge, das hängt von den Umständen ab. Aber entscheidend ist ja das Gefühl, das ich habe, und in diesem Fall geht es ja nicht um das Gefühl, dass ich eine wichtige Information möglicherweise nicht sehe und nicht adäquat reagieren kann, sondern dass andere schöne Dinge tun, an denen ich nicht teilhabe.
Und ich vermute jetzt einfach mal, der Mechanismus, der dafür sorgt, dass das tatsächlich funktioniert, dass es so einen psychologischen Effekt geben kann, das hat was damit zu tun, dass man zu bestimmten Gruppen sich zugehörig fühlt und auch zugehörig fühlen möchte und dass man Angst hat, dass wenn man in Schlüsselmomenten nicht Teil einer Erfahrung ist, dass man dann zumindest zu einem gewissen Grad nicht mehr Teil des inneren Kerns dieser Gruppe ist. Also wenn wir es mal ganz blöde jetzt runterbrechen würden auf Gamer zum Beispiel, das Spiel an sich ist ja ein Erlebnismedium. Wenn du in irgendeinem Forum oder auf Social Media oder sonst wo über Spiele diskutieren möchtest, die bereits erschienen sind, dann ist eigentlich eine Anforderung an dich, dass du das selbst gespielt haben sollst. Sobald du das nicht selbst gespielt hast, wird deine Meinung abgestuft, ja, wenn sie überhaupt noch ernst genommen wird, weil klar ist für den Spieler, du kannst eigentlich nur eine Aussage oder eine Meinung zu einem Spiel mit einer gewissen Autorität vertreten, wenn du diese Erfahrung selbst auch gemacht hast. Und umgekehrt also, wenn ich an dem Austausch in der Gruppe, sei es jetzt einfach nur meine kleine Gamer-Facebook-Gruppe oder sei es ein irgendwie geartetes Zugehörigkeitsgefühl zu der Gruppe des Gamers insgesamt oder sowas, also wenn ich dann an dem Austausch teilhaben möchte innerhalb dieser Gruppe, dann muss ich dieses Spiel gespielt haben und dann will ich das meistens auch direkt zum Release tun, weil dann ist natürlich dann sozusagen auch der Austausch am regsten, die Erfahrungen sind alle noch frisch und das ist da, wo die Gruppe zusammenkommt, um genau solche Diskussionen zu führen. Ist das so richtig?
Genau, also letztlich gibt es verschiedene Methoden, FOMO zu erklären. Eine davon ist die sogenannte Selbstbestimmungstheorie, die ist schon relativ alt und die geht davon aus, wir Menschen streben nach Bedürfnisbefriedigung. Und in dieser Theorie werden letztlich drei besondere Aspekte genannt, die für den Menschen im Rahmen dieser Theorie besonders bedeutsam sind. Eine davon ist die Kompetenz, eine davon ist die Autonomie und das andere ist die sogenannte soziale Eingebundenheit. Und das meint die Bedeutung, die andere für mich haben, aber auch die ich für andere habe. Und natürlich kann ich die steigern, wenn ich halt in einem regen Austausch bin und immer gucke, was passiert da und mich gegebenenfalls einbringe. Und es gibt Studien dazu, die belegen, je geringer diese Bedürfnisse befriedigt sind bei einem Menschen, desto eher zeigt dieser Mensch FOMO. Das heißt, desto mehr verbringt er letztlich am Rechner, beziehungsweise bei Facebook oder was auch immer, und erlebt das Gefühl, etwas zu verpassen und den Zwang oder den Drang, so muss man es vielleicht eher sagen, den Drang, halt ständig sein Smartphone zu kontrollieren, ob es was Neues gibt. Und insoweit würde ich schon sagen, ja, dieses Gefühl der sozialen Eingebundenheit versus Isolation, das wäre das Gegenteil davon, das ist das, was Menschen antreibt, letztlich FOMO zu erleben.
Sag mal ganz kurz diese Liste der Bedürfnisse, die da befriedigt werden sollen.
Also Selbstbestimmungstheorie ist der Name der Theorie. Kompetenz, das ist das Gefühl, effektiv auf jeweils als wichtig erachtete Dinge einwirken zu können und entsprechend gewünschte Resultate zu erzielen. Das heißt, ich möchte mich kompetent und effektiv fühlen. Autonomie bezeichnet das Gefühl der Freiwilligkeit. Dabei muss etwas nicht objektiv freiwillig sein. Es kann auch sein, dass ich quasi die Kontrolle ein Stück weit entzogen bekomme, aber es ist okay für mich in dieser Situation, wie beispielsweise bei der Flughafenkontrolle, wenn ich abgetastet werde. Das mache ich ja nicht freiwillig, aber ich könnte trotzdem jetzt nicht aufgeschreckt sein, weil es in dieser Situation angemessen ist, dass die Autonomie hier so verteilt ist, wie sie es ist. Und letztlich der letzte Aspekt wäre die soziale Eingebundenheit, die ich schon eben genannt hatte, nämlich Bedeutung, die andere für einen haben und auch die Bedeutung, die man selbst für andere besitzt.
Okay, und ich vermute doch aber, dass FOMO nur in konkretem Zusammenhang mit dem letztgenannten Bedürfnis besteht. Weil die Aussage vorhin war, dass FOMO besonders häufig auftritt bei Leuten, bei denen Defizite insgesamt in der Befriedigung dieser Bedürfnisse bestünden. Aber jetzt wäre meine Annahme, dass es eigentlich vor allem darum geht, dass es einen Mangel an Bedürfnisbefriedigung in Bezug auf die soziale Eingebundenheit gibt. Also dass jemand vielleicht einfach nicht genügend Gruppen hat, Familie oder andere Gruppen, wo er das Gefühl hat, da wirkliche Zugehörigkeit zu empfinden. Und dass dann sozusagen das irgendwo seinen Ausgleich sucht, indem man zum Beispiel Teil einer Online-Community ist. Und dass das dann diese FOMO hervorruft, wenn ich Angst habe, dass ich in dieser Online-Community den Anschluss verliere. Ist das richtig zusammen theoretisiert oder verpasse ich was?
Nee, ich denke, das ist der Haupttreiber, das ist tatsächlich dieses Gefühl der sozialen Eingebundenheit, wo dann letztlich Social Media und alles, was damit zusammenhängt, eine potenzielle Ressource ist, um eben dieses Bedürfnis zu befriedigen, mit anderen in Kontakt zu treten, Zugang zu einer Community zu erhalten. Möglicherweise, da müsste ich aber selbst nochmal darüber nachdenken, kann man es auch ein Stück weit weiterfassen mit den anderen Bereichen, denn Autonomie habe ich, indem ich da antworte, aber möglicherweise, zumindest ist das bei manchen so, die ich in Foren gelesen habe, dass sie ein Stück weit einen Kontrollverlust auch in Bezug auf FOMO geäußert haben. Dass sie also sagten, ich verbringe eigentlich viel mehr Zeit damit, als ich möchte. Ich habe eigentlich ganz andere Ziele. Ich möchte eigentlich eine Sprache lernen oder was auch immer. Und stattdessen hänge ich den halben Tag im Forum rum mache das und jenes und ich bin eigentlich ganz unglücklich damit. Insoweit kann damit natürlich, auch wenn es in einer übersteigerten Form auftritt, ein Stück weit das Gefühl des Autonomieverlustes einhergehen. Und Kompetenz, man könnte natürlich auch schauen, inwiefern gelingt es mir denn, auf die Community einzugehen, beziehungsweise deren Achtung zu gewinnen oder eben auch nicht. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die schreiben etwas und sind sehr aktiv, werden aber letztlich von allen, die wirklich Ahnung haben, belächelt oder es wird nicht aufgenommen, was da geschrieben wurde, was dann natürlich den Drang erhöhen kann, jetzt schreibe ich noch mehr, damit irgendwer mich da doch mal beachtet. Aber natürlich hängt als maßgebender Treiber dahinter halt dieses Gefühl der mal mehr oder mal minder vorhandenen sozialen Eingebundenheit.
Ja, was ich mir vorstellen könnte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen raus aus der Psychologie und rein in eher so soziologisches oder ähnliches, aber dass dann halt vielleicht auch sowas wie Hierarchien innerhalb einer Gruppe oder Funktionen innerhalb einer Gruppe eine Rolle spielen. Also wenn du in deinem Freundeskreis der Spieleexperte bist, ja, wenn das deine Rolle ist, die du dort vielleicht auch ausfüllst und die dir vielleicht innerhalb dieser Gruppe einen gewissen Respekt oder so verschafft. Ne? Es gibt es ja immer angenehm, wenn man der Experte für irgendwas ist und dann kommen die Leute zu dir wegen Empfehlungen und ähnliches. Und so einen Status aufrecht zu erhalten, das kann ja durchaus auch etwas sein, wo man sagt, so dieses neue Ding, da kommen dann hinterher Leute und wollen deine Meinung dazu wissen. Das will ich jetzt, aber das muss ich jetzt spielen.
Genau, und dann möglichst auch alles mitkriegen, was passiert, damit ich erreichbar bin und nach wie vor als der Experte angesehen werde. Ne? Weil ein Experte, der nicht antwortet, ist die Frage, wie lange der noch seinen Expertenstatus behält. Ne?
Genau, und der dann ausgerechnet bei irgendwas super populärem auch dann sagt, ne, habe ich nicht gespielt. Also das ist ja dann auch was, wo, ne, keine Ahnung, wenn ich den Leuten sage, ja, World of Warcraft mal kurz reingespielt oder sonst irgendwas, da gibt es auch Leute, die sagen, das kann doch nicht sein, in deinem Beruf, ja, keine World of Warcraft.
Aber ich vermute, du trägst diesen Makel mit Würde.
Ja, ja, das ist schon richtig. Aber ich hatte es, ich weiß gar nicht mehr, um welchen Titel es ging. Irgendwer hatte mir auch schon mal gesagt, ich könnte mir ja gar kein Urteil über Genre XY erlauben, weil ich Klassiker Z nicht gespielt hatte. Und da habe ich schon gedacht so, ja, vielleicht sollte ich Klassiker Z doch echt mal nachholen. Ja, auch wenn mir die Einstufung rational absurd erschien, habe ich danach irgendwo schon so ein bisschen gedacht so, ja, vielleicht einfach nur so der Reputation zuliebe, ja. Es wird nicht die Qualität deiner Arbeit verbessern, aber offensichtlich gibt es Menschen, die dir deine Kompetenz in Teilen absprechen, wenn dir da irgendwo wenn da eine Lücke in deiner Spielebiografie klafft. Also so eine Erwägung ging mir schon mal durch den Kopf. Das ist mir nicht völlig fremd.
Naja, da merkt man ja schon, dass ein gewisser sozialer Druck durchaus ausgeübt werden kann, ne? Das hängt ja maßgeblich dann auch mit dem eigenen Selbstkonzept und dem eigenen Selbstverständnis zusammen. Wenn ich sage, ich habe WoW noch nicht gespielt, dann werden die Leute sagen, ja, ist halt so. Ne? Betrüblich, aber nehmen wir so hin. Wenn das natürlich jemand macht, dessen Berufsbezeichnung das ist, ist das vielleicht nochmal was anderes. Und insoweit kann das natürlich schon etwas sein, wo dann das eigene Kompetenzgefühl oder das eigene Expertentum, mit dem man sich ja möglicherweise auch hervorstechen lassen kann, indem man in einer Gruppe eine besondere Bedeutung gewinnt oder eine besondere Rolle einnimmt, kann das natürlich schon förderlich oder hinderlich sein, je nachdem. Und insoweit kann ich es mir auch gut vorstellen, dass gerade Menschen, die ansonsten in Anführungsstrichen dem wahren Leben, also in dem Offline-Leben, vielleicht nicht gerade die super erfolgreichste Zeit gerade durchleben, dass die eher geneigt sind, dann solche Ersatzbefriedigungen in Anführungsstrichen zu suchen und sich halt in solchen Dingen hervorzutun und sich für die Community einzusetzen, weil es einfacher ist, als es im realen Leben zu tun. Es gibt ja auch Befunde, die zeigen, dass letztlich gerade Menschen, die sozial Schwierigkeiten haben, die also im normalen Face-to-Face-Kontakt eher unsicher wirken, dass die eben diese Unsicherheit in Online-Kontakten durchaus nicht erleben und es sehr gut schaffen, Clan-Chef bei World of Warcraft oder wo auch immer zu sein und sogar mit sehr vielen Leuten sozial kompetent zu interagieren.
Was dann ja vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Ansporn gibt, zumindest jetzt in dem Bereich, in dem man jetzt dort Anschluss gefunden hat, dann auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Ne? Sei es jetzt einfach nur, also ein gewisses Informationsniveau zu haben, dass man sagt, so, keine Ahnung, jetzt wenn es nur um ein einzelnes Online-Rollenspiel geht, dass du dann halt schon weißt, ne, was ist denn im neuen Patch passiert oder sonst irgendwas. Oder halt auf einer etwas allgemeineren Ebene, dass du halt einfach aktuelle Ereignisse in dem erweiterten Spielekosmos, dass du das mitbekommst und sowas. Weil das ist ja wirklich so. Also wenn du in einer Gruppe von Menschen unterwegs bist, ich merke das natürlich, wenn die Leute über Fußball reden. Ich sitze dann da und ich kann an dieser Unterhaltung eigentlich nur zur Belustigung aller durch dumme Fragen teilhaben. Ja, indem ich sage so, ach, Leipzig ist in der ersten Bundesliga, schau an. Ja, und alle so, ja natürlich und überhaupt und vorne in der Tabelle und Red Bull und bla bla bla. Ne? Jetzt erst über Weihnachten erlebt. und so kannst du natürlich dann halt auch gehen mit allen möglichen anderen Themen. Ne? Und jetzt eben bei uns jetzt hier spezifisch zum Beispiel Computerspiele. Ne? Wenn dein Freundeskreis irgendwie, wenn das Computerspieler sind oder sonst irgendwas. So alleine da kannst du sein, dass du ein gewisses Bedürfnis hast, dass es du dich informierst. Das muss ja auch nicht immer gleich ausarten, ne? Also wenn wir jetzt hier über dieses Fear of Missing Out sprechen, muss das ja nicht in jedem Falle irgendwie bedeuten, du klebst krampfhaft an irgendeinem Newsfeed oder an jeder Facebook-Mitteilung. Ich vermute mal, der gleiche Effekt, der kann auch in einem völlig normalen, ja, und sozial verträglichen Rahmen ablaufen, aber es kann dich zu Handlungen motivieren, die du vielleicht sonst gar nicht vorgenommen hättest. Also du würdest vielleicht ansonsten, hättest du dich längst vom Spielekosmos vielleicht abgenabelt. Interessiert dich gar nicht mehr so und vielleicht wäre das längst irgendwo in den Annalen deiner eigenen Biografie versunken und du würdest dich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber solange halt vielleicht das regelmäßig Thema ist in einem Freundeskreis, mit dem du dich regelmäßig triffst, dann hältst du dich halt auf einem Laufenden, um halt an solchen Gesprächsrunden weiter beteiligt zu sein.
Ja, und um zu gucken, was die anderen so treiben, ne, und daran teilzuhaben möglicherweise und dann auch mitzureden, dass der letzte Raid ja wohl der Superhammer war oder der Super-GAU oder was auch immer. Also vielleicht vorab, FOMO ist keine Krankheit, also auch kein ICD-Begriff. Wer FOMO hat, der kann wunderbar weiterleben, ohne eine Diagnose zu bekommen. Es gibt allerdings Hinweise, dass wenn Menschen mehr FOMO erleben, also in diesem Fragebogen viele Punkte sammeln, dann zeigen sie eher aggressives Verhalten in sozialen Medien, zum Beispiel auf Facebook. Und es gibt Zusammenhänge mit höherer Depressivität und geringerer Lebenszufriedenheit, schlechterer Stimmung und so weiter und so fort. Insoweit ist es schon etwas, was Menschen nicht glücklich macht. Zu viel FOMO macht unglücklich. Auch, und das ist jetzt meine Hypothese, weil es ja letztlich vom realen Leben und der Situation, in der ich mich gerade befinde, ablenkt. Ich bin ja dann nicht mehr im Straßenverkehr oder als Fußgänger oder in der Vorlesung oder beim Essen mit netten Leuten, sondern ich hänge im Smartphone und gucke, ob da irgendwas passiert, was ich vielleicht verpassen könnte. Das heißt, man ist letztlich nicht mehr im Hier und Jetzt. Auch das ist etwas, was Menschen nicht zwingend glücklich macht. Und der Fokus meiner Kontrolle ist ja ein Stück weit außerhalb von mir. Also ich gucke nicht mehr, was sind meine Bedürfnisse, was macht mich glücklich, was brauche ich jetzt, sondern ich gucke eher, was machen die anderen, damit ich nicht ausgegrenzt werde. Das ist ein Stück weit eine andere Motivation dahinter, die tendenziell von den eigenen Bedürfnissen ablenken kann.
Mhm. Ja, genau. Also ich wollte es nur noch mal festhalten, weil ich glaube, dass der Begriff, also gerade weil Fear, also Angst, darin vorkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Bild, das dabei erstmal von dem geistigen Auge entsteht, ein extremeres ist, als es das im Mittel tatsächlich sein wird. Also der Fall desjenigen, der halt wirklich auf der Beerdigung seiner eigenen Mutter die ganze Zeit nur aufs Handy starrt, damit er in seinem Facebook-Feed nichts verpasst, ne? Oder überhaupt, dass man das, also Gefühle von wirklicher Angst und ähnliches, ja, das ist sicherlich die absolute Ausnahme, sondern es geht halt eben auch einfach nur darum, dass man vielleicht nicht mal jetzt bewusst wahrnimmt, aber dass es eben dieses Gefühl gibt, das einen Antrieb schafft, dass man eben einfach bestimmte Aktionen ausführt, ne? Dass du aktiviert wirst, eine Handlung zu vollziehen aus diesem Grund, um diesen Anschluss nicht zu verlieren. Und ich glaube, der Begriff der Angst, der ist relativ stark und der wird wahrscheinlich von den meisten Leuten nicht so empfunden werden, würde ich vermuten.
Genau, er wird auch kritisch diskutiert, nicht von allen, aber von manchen, die sagen, na, genau wie du sagst, ist eigentlich keine Furcht im klassischen Sinne, auch weil viele einige Kriterien von Furcht, die wir in der Psychologie haben, davon nicht erfüllt werden. Es ist eher ein Gefühl von FOMO. Aber jetzt ist der Begriff halt, wie er ist. Ne? Und
ja,
wenn man
genau.
Guckt,
also ich würde halt eher sagen, es ist vielleicht auch eher sogar ein Wunsch nach Zugehörigkeit. Ne? Also diese Gruppenzugehörigkeit, der Wunsch innerhalb einer Gruppe akzeptiert zu sein oder auch Teil dieser Gruppe zu sein und so weiter. Ne? Das ist würde ich halt irgendwie vermuten, dass das dabei im Mittelpunkt steht. Und natürlich kann sowas auch Angst, Bedenken, Unruhe, Ähnliches auslösen, wenn man eben jetzt die Befürchtung hätte, da den Anschluss zu verlieren. Aber die einzelne Aktion wird eher getragen, würde ich glauben, eben von dem Wunsch und vielleicht sogar auch dem Vergnügen daran, dass man eben einfach nur dazugehört.
Das kann so sein, aber wie gesagt, es wird eher auch in Bezug auf die Art und Weise, wie es gemessen wird, eher als etwas Negatives wahrgenommen, eher als ein Drang, der als unangenehm erlebt wird von vielen. Zumindest von denen, die hoch auf dieser Skala Punkte
sammeln.
Ich wollte
gerade sagen, es ist ja immer wie, ne, es sind ja keine binären Zustände, sondern es ist halt irgendwie wahrscheinlich so ein fließender Übergang zu, das machst du halt, hinzu irgendwo, du sitzt da und denkst dir so, ach, ja gut.
Genau.
Ich glaube, es ist nicht mehr ganz, ich glaube, ich habe ja ein Problem sozusagen und so weiter.
Ja. Vielleicht, weil ich es jetzt schon mehrfach erwähnt habe, es gibt tatsächlich eine Internetseite, die diesen Fragebogen, der standardmäßig auch von den wissenschaftlichen Untersuchungen herangezogen wird, um FOMO zu quantifizieren und zu messen, den gibt es einen guten Fragebogen im Internet, in englischer Sprache. Den Link werde ich dem André auch zusenden, sodass er dann der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden kann. Ja, oder
den hat er sogar schon.
Wie bitte?
Ich habe ihn auch schon gemacht, den Fragebogen.
Und? Bist du FOMOtiker?
Nee, bin voll niedrig eingestuft.
Wie viel hast du denn gesammelt? Wie viele Punkte?
Ich will behaupten, es wären 3 gewesen. Oh, war das eine 10er-Skala? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Es waren 10 Fragen, ja. Items nennt man das in der Psychologie, genau. A1 bis 5. Das heißt, du konntest maximal 10 mal 5 50 Punkte sammeln.
Also ich möchte behaupten, ich hätte tatsächlich irgendwo 3 Punkte oder so gehabt.
Okay, ich hatte 9. Oh Mann. Ja. Aber ich war trotzdem in der Du hast kein FOMO. Gruppe. Also man kriegt auch eine Rückmeldung dann, ob man sich Sorgen machen muss. Man wird auch darauf hingewiesen, dass diese Homepage keine Diagnose sei. Insoweit.
Ja, falls da Missverständnisse auftreten könnten.
Genau. Es ist übrigens auch so, dass wir nicht mehr in der primären Zielgruppe sind, altersentsprechend. Also es wäre auch nicht zu erwarten, dass wir besonders hoch scoren. In der Tat, die meisten Menschen, die tatsächlich über ein substanzielles Ausmaß an FOMO berichten, sind Teenager. Da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2012 mit Amerikanern und Briten. Und diese Studie stellt fest, 4 von 10 Teens berichten, dass sie manchmal oder oft FOMOtisieren. Wobei manchmal, naja, das ist jetzt, also die wollten es auch ein bisschen hochpushen, glaube ich, die Zahl. Manchmal FOMOtisieren, weiß ich noch nicht, ob es so schlimm ist. Bei den Babyboomern, die zum Zeitpunkt dieser Untersuchung 48 Jahre oder älter waren, war der Anteil aber immer noch 10%. Also ich hätte es jetzt noch weniger eingeschätzt, aber auch unter den älteren Generationen wird es insoweit auch manche geben, die dem Ganzen verfallen und ganz häufig in FOMO verfallen.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Grund, dass ich dort so niedrig gescored habe, lag daran, an dem Zuschnitt der Befragung, weil da ging es ja vor allem eben um so Social Media Teilhabe und ähnlichem. Und wenn man mir Fragen gestellt hätte, zum Beispiel in Bezug aufs Berufsleben, dann wäre das ganz anders ausgegangen, weil zum Beispiel mich aus sowas, wir benutzen ja hier zur internen Kommunikation hauptsächlich Skype, auch den Skype-Chat, und mich da komplett auszuklinken zum Beispiel oder auch aus E-Mails und dann lange Zeit gar nicht reinzuschauen, das fällt mir wiederum sehr schwer. Weil da ist immer dieses, es könnte ja doch was Wichtiges sein. Ne? Oh, hier klemmt was mit der Technik und gerade kriegen alle Unterstützer dieses Podcasts nicht die Podcasts, für die sie bezahlen. Mhm. Und dann muss sich ja jetzt zum Beispiel schnell jemand irgendwie drum kümmern. Ne? Und so eine Nachricht zu verpassen, da habe ich große FOMO. Und deswegen ist es für mich immer so ein Ding, dass es mir immer sehr schwer fällt, solche Kommunikationskanäle dann tatsächlich mal einfach auszuschalten.
Ja, also vielleicht können wir auch mal 2, 3 Items nennen für diejenigen, die jetzt nicht die Zeit haben oder die Lust haben, das online sich anzugucken. Es gibt ganz klassische Items, die man auch direkt mit FOMO in Verbindung bringen würde, wie ich befürchte, dass andere Menschen schönere Erlebnisse haben als ich oder ich befürchte, dass meine Freunde mehr erleben als ich. Das bringe ich sofort quasi mit FOMO in Zusammenhang. Es gibt aber auch Sachen, wo ich da meine Punkte gesammelt habe, wo ich denke, naja, ich glaube eigentlich nicht, dass ich FOMO habe, sondern der Grund ist eher ein anderer, warum ich da hoch angegeben habe, dass mir das Sorge bereiten könnte. Zum Beispiel bei einer Frage, wenn ich herausbekomme, dass sich meine Freunde ohne mich amüsieren, beschäftigt mich das. Mein Szenario, das ich dahinter hatte, von meinem geistigen Auge, wenn ich herausbekomme, signalisiert ja, das ist gegen meinen, also sie haben mich nicht gefragt und ich habe nicht Nein gesagt. Ich kann da nicht, sondern ich bekomme es hinterrücks heraus, dass die sich verabreden. Dann hätte ich die Sorge, dass ich vielleicht aus dieser sozialen Gruppe, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr dazugehöre, ne? Dass ich quasi isoliert bin oder die mich nicht mehr dabei haben wollen. Das würde mir unbehagen bei manchen Gruppen. Zum Beispiel bei Spielegruppen, in denen ich schon lange Jahre bin, wenn ich da herausbekomme, die treffen sich und spielen, ohne mich gefragt zu haben, dann wäre ich hochgradig unglücklich, ehrlich gesagt. Aber ich würde niemals, wenn die mich fragen und dann würden die spielen ohne mich, würden eine Ersatzperson finden, würde ich niemals vor dem Handy hängen und ständig aktualisieren, ob da jetzt irgendwelche tollen Status-Updates von Bildern kommen, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Also da kann ich wunderbar gönnen. Ja, die sollen den geilsten Nachmittag und den geilsten Abend der Welt haben. aber ich möchte nicht isoliert werden von denen. Das wäre mein Punkt. Und das ist die Frage, die ich auch ein Stück weit an den Fragebogen habe oder an manche Items dieses Fragebogens, ob da nicht auch andere Aspekte gemessen werden als nur FOMO, also als die Sorge vor Teilhabe in dem Sinne. Ne? Oder ob es da nicht auch manchmal um soziale Isolation versus soziale Eingegliedertheit geht.
Ja, das sind ja auch, es gibt ja sogar ein Item in dem Fragebogen, wo dann es darum ging, ob du das Bedürfnis verspürst, alles dann dein eigenes positives Erlebnis dann immer sofort auf Facebook mitzuteilen. Mhm. Und dann sag ich da halt, nein, nicht mal ein bisschen. Aber da denke ich mir halt auch, ich meine, das wird natürlich so ein bisschen was sein, wo sie sagen, das ist vielleicht ein Charakterzug, den sie identifiziert zu haben glauben. Ne, dass Leute, die halt vielleicht sehr hoch auf dieser FOMO-Skala ankommen, in der Regel eben auch selber Leute sind, die das für wichtig halten, sowas dann mitzuteilen. Mhm. Aber das führt dann dazu, ich habe es gerade nochmal schnell durchgeklickt übrigens, ich komme auf einen Score von 5.
Ah, okay. Trotzdem glaube ich noch gänzlich unbedenklich im Bereich.
Ja, ich glaube, viel niedriger geht's nicht. Ich habe halt einmal moderat, wenn ich an einem Treffen von Freunden nicht teilnehmen kann, das ist dann was, wo ich gesagt habe, die Frage lautet, stört dich das oder sowas oder bedauerst du das? Und dann sage ich halt moderat. Ne? Ja. Also wenn sich Freunde treffen und ich kann dann nicht dabei sein, natürlich finde ich das, dann denke ich immer so, oh, schade. Ne? Aber bei den allermeisten anderen Sachen kann ich halt relativ überzeugt sagen, nein, das stört mich nicht. Ja, wenn Freunde irgendwo unterwegs sind und hinterher stellt sich raus, die hatten eine gute Zeit, sind sie nicht da oder sonst irgendwas. Also man denkt dann vielleicht so, ja, scheiße, das war geil, das wäre cool gewesen, das auch zu erleben, aber das ist eine völlig andere Kategorie einfach.
Ja. Genau, also da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob diese Skala wirklich 100% eindimensional ist, so benennt man das dann, oder ob da nicht vielleicht auch andere Facetten erfasst werden, die vielleicht gar nicht mehr so gut dazugehören, die vielleicht damit zusammenhängen über drei Ecken, aber die vielleicht besser anders
das
formuliert
gehörten.
Das ist ja
auch gehörten, alles aber noch eher Work in Progress. Ne? Wir haben es ja gesagt, also die wissenschaftlichen Studien, die sich damit überhaupt befassen oder sowas, die sind ja teilweise kaum 3-4 Jahre alt. Es ist nicht irgendwie so, dass es unglaublich viel Literatur zu diesem Thema bereits gibt. Also man kann vielleicht auch mit einiger Gewissheit davon ausgehen, dass das alles noch nicht letztendgültig erforscht ist und dass dort auch alle Fragebögen oder Ähnliches, die es gibt, noch nicht den maximalen Reifungsgrad erreicht haben.
Genau, aber die erfreut sich sehr viel Beliebtheit, die ist quasi das Standardinstrument, darauf rekurrieren alle oder die verwenden alle.
Vielleicht auch einfach nicht so viele andere.
Ne? Ja, vielleicht. Eine Quizfrage hatte ich dir gestellt, weil die Studie fand ich in der Tat ganz spannend. Und zwar die Quizfrage lautet, haben Inder mehr FOMO oder die Amis?
Mhm.
Erzähl mal, wie war dein Gedankengang?
Ich habe das natürlich sofort nicht beantwortet, wie man es tun sollte, ne? Denn das ist ja so eine Frage, die eigentlich eher so Erwartungen hinterfragen soll. Und ich habe natürlich sofort gedacht, so, es müssen die Inder sein, weil meine Bauchreaktion waren die Amerikaner. Und so eine Frage wird nicht gestellt, wenn es die offensichtlich intuitive Antwort ist. Ja, das heißt also eigentlich so ein bisschen einfach so mit Spieldesign da an die Sache rangegangen und gedacht so, okay, es ist bestimmt die Inder. Und dann habe ich mir noch gedacht so, okay, diese Definition von FOMO auch in der Wissenschaft beschäftigt sich sehr stark mit sozialen Medien. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, wo ist denn die Nutzung sozialer Medien höher, in Indien oder in den USA? Und es stellte sich raus, sie ist in Indien höher. Und dann war ich mir endgültig sicher, dass es Indien ist.
Genau, und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und ich fand diese Studie wirklich ganz interessant, die beiden Bevölkerungsgruppen verglichen hat. Und zwar hatten die eine Hypothese, die im Hintergrund stand. Annahme ist ja, FOMO hängt irgendwie davon ab, wie Menschen sich vernetzen und wie bedeutsam letztlich das soziale Geflecht zwischen ihnen ist. Und die Annahme ist, kollektivistische Gesellschaften, wo der Einzelne weniger zählt, wo mehr die Gruppe im Fokus steht, exemplarisch wäre China zu nennen, aber Indien ist letztlich auch eine eher kollektivistisch geprägte Gesellschaft. Da ist das Kollektiv, in Anführungsstrichen die soziale Gruppe, bedeutsamer als in individualistischen Gesellschaften, wie sie die Amerikaner haben, aber wie letztlich wir sie auch haben. Es gibt auch Fragen, die ein Stück weit das abprüfen, wo das auch regelmäßig rauskommt, wo letztlich die Bedeutsamkeit von sozialen Netzwerken und Wir-Gefühlen und so weiter hervorgehoben werden. Und in der Tat war das so, dass die Inder halt als kollektivistische Gesellschaft mehr FOMO erlebten als individualistische Gesellschaft, sogar deutlich mehr, das war eine richtig große Zahl. In diesem Fall hatte die FOBO-Skala eine 7-stufige Abstufung und keine 5-stufige. Insoweit der Mittelwert der Inder war 5,64 und der Mittelwert der Amerikaner 3,44. Das ist schon ziemlich viel, wenn man sich das anguckt. Und die haben es hinterher noch ein Stück weit weitergetrieben, weil die konnten, so kann man ja letztlich nicht sagen, naja, wie ist denn das? Hängt es wirklich an dem kollektivistischen Gefühl, das sie haben, sondern es ist vielleicht an der Bevölkerungsgruppe der Inder, dass da irgendwas ist, was wir nicht feststellen konnten. Deshalb haben sie sich in einer zweiten Studie experimenteller Art nur die Amerikaner geschnappt und haben das Ausmaß von gefühltem Kollektivismus geprimed. Das heißt, sie haben den unterschiedliche Texte zu lesen gegeben, so wird das verändert. Und zwar derselbe Text, aber einmal waren immer ich mache das und du machst das. Und in einem anderen Text war derselbe Inhalt, aber wir machen das, wir legen Wert auf, wir als Gruppe machen das. Ansonsten, wie gesagt, gleich. Und so haben die versucht, letztlich das Gefühl von Kollektivismus in einem Menschen kurzfristig zu erhöhen, was auch geklappt hat. Das konnten die zeigen mittels Fragebogenmessung. Und tatsächlich war es so, dass diejenigen, die diesen Wir-Text gelesen hatten, die kollektivistischer geprägt waren, zumindest für einen kurzen Zeitraum, dass die dann am Ende des Tages höhere FOMO-Werte angaben, als die, die individualistischer geprägt waren. Soweit schon ganz spannend, was man so alles da feststellt und mit welchen Zusammenhängen man das alles, in welche Zusammenhänge man das bringen kann. Mit Chinesen haben sie es nicht gemacht, ich weiß nicht warum. Aber es wäre natürlich nochmal interessant, das auch für die chinesische Gesellschaft zu machen, wo zumindest in meiner Wahrnehmung, die auch sehr von außen ist und durch Medien geprägt ist, natürlich aber schon der Eindruck ist, Kollektivismus ist da ganz, ganz groß geschrieben und der Einzelne hat seine Berechtigung, aber das Kollektiv gilt halt vor allem.
Ich habe mich da sofort gefragt, ob sie tatsächlich, wenn man das auf so einer Skala von Nationen, die miteinander verglichen wird, ob sie da wirklich alles an Variablen vernünftig kontrolliert kriegen. Also das mit dieser Priming-Kontrollgruppe und so, das fand ich dann hinterher auch einen ganz überraschenden Kniff. Ich habe halt immer gedacht, so ja, aber was wurde da alles wirklich so weit abgefragt, dass man halt sagen kann, ne? Also weiß nicht, wenn jemand sowieso schon einfach mehr Social Media nutzt oder vielleicht benutzen sie andere Social Media Kanäle, die auch anders strukturiert sind, ne? Also ich weiß nicht, in Indien wird man wahrscheinlich auch, wird es auch Facebook sein, vermute ich einfach mal, aber vielleicht haben die ja auch noch ein anderes nationales großes Social Network, das anders funktioniert und. Also hatte sofort sehr, sehr viele Fragen, wo es eher so ein bisschen darum ging, wie genau lässt sich das tatsächlich so weit runterbrechen? Hattest du ein gutes Gefühl dabei?
Ich fand es erstmal interessant. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass die Ergebnisse so groß sind, also dass die Unterschiede so groß sind. Und ich fand den Ansatz erstmal nachvollziehbar und plausibel. Also das hat man jetzt auch in anderen Studien, dass tatsächlich kollektivistische versus individualistische Gesellschaften unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Fragebögen haben, was ich mir vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Lebenswelt durchaus vorstellen kann. Und der unterschiedlichen Werte, die manche in der einen oder in der anderen Gesellschaft haben. Insoweit war das für mich schon plausibel und mich hat überrascht, dass das sich so bei den Amerikanern so leicht manipulieren lassen konnte, dieses Gefühl. Dann habe ich gedacht, naja, offensichtlich sind Amerikaner halt auch gut manipulierbar, ne? Das sind sie ja auch in anderen Bereichen. Aber das fand ich schon nachvollziehbar, dass diese Ergebnisse rauskommen, weil wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der die Gruppe sehr viel zählt und ich als Einzelner halt nicht so eine Bedeutung habe, dann kann ich es nachvollziehen, dass es wichtig ist, an den Aktivitäten meiner Gruppe teilzuhaben. Und dass daraus ein Drang entsteht, die zu verfolgen, aus der Sorge, etwas zu verpassen oder ausgeschlossen zu werden.
Ja, also wie gesagt, vorstellen kann ich mir das auch. Ich habe halt irgendwie bei sowas dann gerade Sachen, die plausibel erscheinen und die irgendwo so, wo man so ein bisschen auch, weiß ich nicht, ja, einfach alles, da habe ich immer Angst, weil der erfolgreiche Hoax oder die erfolgreiche Fehlannahme nimmt meistens ihren Anfang bei diesen Sachen, die einem irgendwie intuitiv plausibel erscheinen, die vielleicht auch noch sogar irgendeine Form von Stereotyp oder Ähnlichem bedienen. Deswegen sitze ich da immer sofort da und denke mir so,
naja. Aber es kann ja auch sein, dass alles nur ein Hoax ist. Ich weiß es nicht genau. Die Studie werden wir verlinken, dann kann jeder gucken.
Jawohl. Dann zum Abschluss, Helge, wenn jemand jetzt uns zugehört haben sollte und sagt so, ja, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ich da irgendwo quasi in unangenehmer Art und Weise hinterher bin, ja, dass ich gefühlt jetzt, ein bisschen überspitzt gesagt, zwanghaft bestimmte Dinge nachvollziehe, weil ich sonst Angst habe, vielleicht den Anschluss zu verlieren oder Ähnliches. Gibt es denn Handreichungen? Gibt es Empfehlungen, die wir aussprechen können? Wie kann man sich denn von seiner FOMO vielleicht ein bisschen befreien?
Eine Möglichkeit wäre, gesteh dir erstmal ein, dass du möglicherweise ein Problem mit FOMO hast. Das ist ja bei vielen Dingen der erste Schritt, sich erstmal gewahr zu werden und von außen zu betrachten, ist das so oder will ich das so haben? Das kann ja auch so sein, dass das für einen eine hohe Bedeutung hat und man daran nichts ändern könnte. Wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, nein, ich verbringe zu viel Zeit mit Austausch, mit sozialen Medien, was auch immer, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, das ein Stück weit tracken zu lassen. Da gibt es ja auch viele Hilfsmittel im Internet und dann möglicherweise mal eine Auszeit oder eine Reduktion zu machen, wie man das ja auch manchmal bei kleinen Kindern macht. Wir gucken eine halbe Stunde Fernsehen und danach ist halt Feierabend, dass man sich selbst ein Stück weit Grenzen auferlegt, dessen, wie weit man bestimmten Dingen nachkommen möchte oder nicht. Hilfreich kann auch sein, ein Stück weit sich selbst zu hinterfragen, warum mache ich das? Ist das wirklich das, was ich wirklich will? Oder könnte ich die Zeit, die ich hier nutze, nicht vielleicht für das, was mich wirklich interessiert, wo ich wirklich begeistert bin oder wo ich wirklich bestimmte Ziele in meinem Leben habe, die für mich bedeutsam sind, dass ich die Zeit vielleicht besser da investiere, als jetzt auf diesen Bildschirm zu gucken und darauf zu warten, dass er sich aktualisiert? Eine Methode, die man tatsächlich auch erlernen kann, ist die der Mindfulness. Da gibt es in jeder Stadt Deutschland Seminare, die man besuchen kann, wo man letztlich ein Stück weit Achtsamkeit erlernt und erlernt, bewusster den Moment wahrzunehmen und zu, in Anführungsstrichen, genießen oder zu erleben. Das kann man tatsächlich sich schulen drin lassen in auch nur wenigen Wochen und das ist erwiesenermaßen effektiv, ist also kein Humbug, das funktioniert tatsächlich, ich habe selbst schon so einen Kurs gemacht und das kann auch etwas sein, was es letztlich einem ermöglicht, sich dann ein Stück weit mehr dem Hier und Jetzt und sich selbst zu widmen und weniger dem, was möglicherweise andere Gruppen von einem erwarten, dem Zeit zu geben, vielleicht auch zu viel Zeit. Beantwortet das die Frage?
Ja, das ist ja hier, ein ganzer Katalog sozusagen. Ja, ist ja hervorragend. Dann würde ich sagen, ja, das habt ihr schon mal nicht verpasst, meine Damen und Herren da draußen.
Zumindest alle die diesem Podcast aufmerksam folgten, ohne zwischendurch ständig auf Facebook zu sein oder wo auch immer.
Ja, stimmt. Die nicht jetzt wieder zurückspulen müssen, weil sie die ganze Zeit schon wieder kontrollieren mussten, ob da nicht irgendwelche wichtigen Nachrichten über den Ticker gelaufen sind. Das soll es gewesen sein mit Nachgeforscht für diesen Monat. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin.